Ihr hört Edition Zukunft Klimafragen, den Standard-Podcast zu Klima und Umwelt. Ich bin Philipp Bramer.
Und ich bin Nora Laufer. Das Jahr 2023 war ein absolutes Klimarekordjahr. Das hat diese Woche auch die Weltwetterorganisation WMO offiziell bestätigt. Wobei, Rekord sollte man ja eigentlich nicht wirklich sagen. Ja, das ist eher positiv konnotiert. Sagen wir, es war ein Jahr der Extreme. Die globale Durchschnittstemperatur lag im vergangenen Jahr um 1,45 Grad über dem vorindustriellen Niveau. Damit kommen wir der 1,5 Grad-Schwelle schon gefährlich nahe.
Ja, das war aber nicht der einzige traurige Rekord im Jahr 2023. Leider, muss man sagen. Denn neben der Luft über den Landmassen sind auch die Meere ungewöhnlich warm. Gleichzeitig schmelzen die Gletscher in rekordverdächtiger Geschwindigkeit und auch Extremwetterereignisse nehmen immer weiter zu.
Wir sprechen heute mit Julia Sicker aus dem Wissenschaftsressort des Standard über diese Wetterextreme. Hallo Julia.
Hallo.
Julia, wir haben vergangenes Jahr und dieses Jahr Rekordtemperaturen gesehen. Gleichzeitig haben auch die CO2-Werte in der Atmosphäre einen Rekord erreicht, wie jedes Jahr zuletzt. Dass das direkt zusammenhängt, ist eh klar, aber sind die steigenden Treibhausgasemissionen der einzige Grund für das Rekordjahr?
Also wie meistens gibt es da mehrere Faktoren, aber die hohen Treibhausgasemissionen und damit auch der Faktor Mensch sind schon der Hauptgrund. Also wir hatten auch 2023 ein neues Maximum der CO2-Emissionen. Obwohl einige Länder da schon einsparen konnten, sind wir da immer noch im Aufwärtstrend. Und ein zweiter wichtiger Punkt bei den Temperaturextremen ist aber ein Phänomen, das man in der Meteorologie El Niño nennt. Das kommt im Jahr so alle 2 bis 7 Jahre vor und das sorgt global tendenziell für höhere Durchschnittstemperaturen. Das wechselt sich auch ab mit dem Gegenphänomen, das heißt La Niña, das eher für Abkühlung sorgt bzw. auch die Effekte des Klimawandels ein bisschen abschwächt.
Diese beiden Phänomene, El Niño und La Niña, werden ja oft genannt, wenn es um Temperaturrekorde oder auch Anomalien geht. Kannst du vielleicht kurz erklären, was diese Wetterphänomene sind und wie sie diese aktuellen Extremwerte beeinflussen?
Ja, das ist wie viele Wetterphänomene recht komplex, aber ja, so heruntergebrochen kann man sagen, dass beide El Niño und La Niña zu einem System von Ozeanströmungen und Luftströmungen gehören, die im tropischen Pazifik vor allem stattfinden. Und eine El Niño-Episode, also ein wärmender Effekt, kommt im Durchschnitt alle 4 Jahre vor. Der letzte ist schon ein bisschen länger her, der war 2016 und da hatten wir eben auch das bislang heißeste Jahr seit Beginn der Messungen als Folge und das ist jetzt quasi wieder passiert. Und Fachleuten zufolge könnte das jetzt sogar das wärmste Jahr der vergangenen 100.000 Jahre gewesen sein. Also wenn El Niño an Fahrt aufnimmt, dann passiert das normalerweise an der Westküste von Amerika, also Südamerika und Nordamerika. Da steigen im Pazifik dann die Wassertemperaturen an der Oberfläche, Meerwasser verdunstet, es wird feuchter in den Regionen und es kann da auch zu mehr Wirbelstürmen kommen. In anderen Regionen auf der Welt, in Südostasien und in Australien, wird es durch El Niño aber eher trockener. Und sehr hohe Temperaturen hat man vor allem in der Karibik und in Südostasien. Und das wirkt sich aber auch wiederum in andere Regionen aus, die nicht am Pazifik sind, also Ostafrika zum Beispiel. In Europa spüren wir normalerweise nicht sehr viel davon. Und zu den aktuellen Rekorden hat El Niño auch recht deutlich beigetragen, was man daran sieht, dass gleichzeitig mit seinem Beginn auch neue monatliche Extremtemperaturen erreicht wurden. Das war eben im Juni und im Juli. Und seitdem hat wirklich jeder Monat einen neuen globalen Temperaturrekord seit Beginn der Aufzeichnungen aufgestellt.
Du hast jetzt kurz erwähnt, es ist wahrscheinlich das wärmste Jahr der vergangenen 100.000 Jahre. Wie kann man das eigentlich messen? Ich meine, so lange gibt es ja Temperaturaufzeichnungen bei Weitem nicht.
Ja, das ist ganz spannend. Also in Österreich gehen die Messdaten ungefähr 260 Jahre in die Vergangenheit. Und wenn es jetzt noch weiter in die Vergangenheit zurückgeht, dann schaut man zum Beispiel Eisbohrkerne in der Arktis und der Antarktis an. Das sind eben auch Luftbläschen eingeschlossen, von denen man darauf schließen kann, wie hoch die CO2-Konzentration zum Beispiel in der Atmosphäre war. Das ist so ein Beispiel, wie WissenschaftlerInnen das versuchen zu rekonstruieren.
Derzeit ist es ja auch in Brasilien besonders heiß. Vor einigen Tagen kam die Meldung, dass es in Rio de Janeiro 62 Grad gefühlte Temperatur gab. Das waren 42 Grad Celsius, die gemessen wurden. Hängt das jetzt auch mit El Niño zusammen?
könnte tatsächlich so sein. Da ist ja jetzt seit Dezember Sommer, also der sollte jetzt im März eigentlich schon eher am Ausklingen sein. Aber seit mehreren Wochen gibt es da auch wieder eine Hitzewelle, die auch die Bevölkerung sehr stark belastet. Und da kann man eben aus den gemessenen 42 Grad Celsius und der Luftfeuchtigkeit so diese gefühlte Temperatur von mehr als 60 Grad berechnen, weil vor allem auch die Kombination aus Feuchtigkeit und Hitze für Menschen schnell auch lebensgefährlich werden kann.
Also die gefühlte Temperatur, also es ist natürlich, es fühlt sich heißer an durch ein paar Faktoren, als die Temperatur tatsächlich ist.
Was sind denn diese Temperaturen und Luftfeuchtigkeiten, ab denen das Überleben dann wirklich schwer wird? Und gibt es diese schon in bestimmten Regionen?
Also wir sehen zum Beispiel in Südostasien, in Regionen, wo die Luftfeuchtigkeit sehr hoch ist, mit irgendwie 70%, teilweise bis 90%, da braucht es gar nicht so hohe Temperaturen. Also da reichen vielleicht irgendwie 32 Grad. Und da ist das aber schon wirklich extrem belastend für den Kreislauf. Das hängt auch damit stark zusammen, dass Menschen dann nicht so gut schwitzen können, weil eben die Luftfeuchtigkeit um sie herum auch viel höher ist. Und dadurch können sie ihre Temperatur nicht mehr so gut ausgleichen. Und genau das ist eben für Kreislauf, für Herzerkrankungen und so weiter, vor allem eben auch für vulnerable Gruppen wie Kinder und Ältere und von Krankheiten betroffene Personen, lebensgefährlich oft.
Also Feuchtigkeit spielt eine große Rolle. Welche anderen Effekte gibt es auch noch, die sich auf die Temperatur auswirken?
Also es gibt zum Beispiel ein paar kleinere Effekte, die aber trotzdem ganz interessant sind. Also es hängen auch immer Lufttemperatur und Meerestemperatur zum Beispiel zusammen. Und da sehen wir auch aktuell, dass die Meerestemperaturen so hoch sind, wie sie noch nie gemessen wurden. Und was ich auch sehr spannend finde, ist der Effekt, dass sich die Erde stärker erhitzt, weil die Luft immer sauberer wird. Also wir haben seit der Industrialisierung sehr viele Schadstoffe in die Luft geblasen, die auch teilweise sozusagen so einen Reflektorschirm in der Atmosphäre aufgebaut haben. Also wenn die Sonnenstrahlen auf die Erde treffen, dann werden die teilweise zurückgeworfen von diesen reflektierenden Partikeln, damit und dadurch wird die Erde nicht so stark erwärmt. Damit wurden quasi Klimawandeleffekte und die globale Erhitzung in der Vergangenheit abgeschwächt sozusagen. Aber dadurch, dass die Luft sauberer wird, kommt mehr von der Sonnenstrahlung auf der Erde an und dadurch wird es auch wärmer.
Jetzt ist die CO2-Konzentration in der Atmosphäre, die steigt ja überall und die Atmosphäre ist ja weltumspannend. Warum erleben einige Regionen der Welt trotzdem stärkere Temperaturanstiege als andere Regionen?
Das ist, wie vieles in der Meteorologie, hochkomplex. Also ein Beispiel ist, dass Europa sich doppelt so schnell erhitzt wie der Rest der Welt im Durchschnitt. Auch wenn wir jetzt zum Beispiel von El Niño sehr wenig betroffen sind oder gar nicht eigentlich. Und das liegt auch an dem, was ich beschrieben habe, mit den Schadstoffen in der Luft, die zurückgegangen sind über die letzten Jahrzehnte. Aber es hängt natürlich auch mit der Geografie zusammen. Also Landmassen erwärmen sich stärker als Ozeane zum Beispiel. Auf der Nordhalbkugel haben wir viel mehr Landmasse als auf der Südhalbkugel. Und deswegen wird es auf der Nordhalbkugel auch tendenziell in den Ländern wärmer als auf der Südhalbkugel.
Wie schaut es denn zum Beispiel bei der Arktis aus? Es gibt ja natürlich auch die Möglichkeit, dass weiße Fläche zurückreflektiert.
Genau, das sieht man da ganz stark und das ist auch ein Grund dafür, dass die Arktis sich auch 3 bis 4-mal so schnell erwärmt wie der Rest von der Erde im Durchschnitt. Und dadurch, dass quasi immer mehr Eis wegschmilzt, ist die Fläche geringer, auf der Sonnenstrahlen ins All zurückreflektiert werden. Und die Ozeanfläche, die dunkler ist, ist viel größer und deswegen nimmt der Ozean dann auch mehr Wärme auf, weil die Fläche im Verhältnis größer ist und die Arktis erhitzt sich. Das ist quasi so ein sich selbst verstärkender Effekt. Das Eis wird immer geringer und es wird immer wärmer.
Wir sind gleich wieder zurück nach einer kurzen Werbepause.
Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Im Standard liest man seit 35 Jahren das, was man wissen muss. Und nicht das, was man glauben soll.
Guten Tag, mein Name ist Robert Diesenreiter. Und genau deshalb weiß ich, warum ich für den Standard arbeite.
Der Standard, der Haltung gewidmet.
Die Generalsekretärin der Weltorganisation für Meteorologie, WMO, Celeste Saulo, sagte am Dienstag bei einer Konferenz, noch nie lagen wir so nah an der unteren 1,5 Grad Schwelle des Pariser Abkommens zum Klimawandel. Nämlich 1,45 Grad liegen wir etwa schon über dem vorindustriellen Zeitalter. Julia, kann man sagen, dass wir uns von diesem 1,5 Grad Ziel nun endgültig verabschieden müssen?
Also das beantworten auch Fachleute ein bisschen, je nachdem, wie optimistisch und pessimistisch sie da drauf schauen. Also sie sagen schon, dass es mittlerweile extrem unwahrscheinlich ist, dass wir diese 1,5 Grad Schwelle überhaupt nicht erreichen. Also da kommen wir ziemlich sicher drüber. Aber man muss auch erklären, dass beim Pariser Abkommen ja nicht gesagt wurde, wir dürfen da überhaupt nicht drüber kommen in einem Jahr, sondern dass das darum geht, dass das über einen längeren Zeitraum, 20, 30 Jahre im Mittel über dieser Schwelle liegt. Aber es ist natürlich klar, wenn wir jetzt darauf warten, dass wir jetzt 30 Jahre über dieser Schwelle liegen, dann muss natürlich vorher schon was für den Klimaschutz getan werden. Und jetzt haben wir 2023 erstmals einen so hohen Wert, der so nah an dieser 1,5-Grad-Schwelle ist. Und diese Konferenz, bei der die Celeste Saulo gesprochen hat, da ging es auch um die Verkündigung, dass es jetzt im letzten Jahrzehnt so warm war wie nie zuvor. Und Klimaforschende vermuten, dass es auch um 2032 bis 2035 soweit sein könnte, dass diese 1,5 Grad über mehrere Jahre überschritten werden. Der Punkt ist, dass wir ja mehr oder weniger noch in der Hand haben, ob wir danach schnell auf Netto-Null-Emissionen oder darunter kommen, sodass wir später noch dafür sorgen könnten, dass die globale Erwärmung zurückgeht. Das Problem ist, dass wir dafür derzeit in Österreich und auch weltweit nicht auf Kurs stehen und da der politische Wille fehlt, da auch uns an die EU-Regeln, die aufgestellt wurden, zu halten. Und deswegen fürchten viele, dass wir das auch gar nicht schaffen werden in der Zukunft.
Jetzt ist natürlich auch, wenn wir jetzt morgen auf einen Schlag die Netto-Null erreichen würden, wird ja nicht die Klimaerwärmung einfach stoppen. Das sind ja viele Effekte, die einfach schon in Gang gesetzt wurden. Es sind auch natürlich viele Kettenreaktionen, die aufeinander folgen. Und es gibt auch global gesehen ganz unterschiedliche Auswirkungen. Eins davon ist zum Beispiel die Erhitzung des Meers. Wir haben ja vorher schon kurz drüber gesprochen. Zuletzt haben wir gesehen, dass sich die Meere ungewöhnlich stark erhitzen. Warum ist das gerade jetzt so?
Das ist interessanterweise auch etwas, was viele Fachleute sehr überrascht und wo sie auch recht ratlos sind. Also, dass die Meeresoberflächen jetzt gerade bei mehr als 21 Grad liegen. Das ist ein Grad höher als im Durchschnitt der letzten Jahre und das ist halt weit außerhalb von dem, was so die Schwankungen waren, auch die letzten Jahrzehnte. Das kann auch mit El Niño zusammenhängen, aber das hat sich eigentlich schon früher abgezeichnet, dass die Meere so warm geworden sind. Ja, und wir wissen, dass Meere einen Großteil der Wärmeenergie aufnehmen, für die die Treibhausgase verantwortlich sind, nämlich 90% dieser Wärmeenergie, also enorm viel. Und damit schützen sie auch quasi uns davor, dass sich die Luft noch stärker erwärmt quasi. Und man befürchtet halt auch, dass die Ozeane das nicht immer so weitermachen können wie bisher, sondern da auch ihre Pufferfunktion zurückgeht. Und es könnte sein, dass das sich vielleicht abzeichnet, aber das ist wirklich sehr hochspekulativ.
Erwärmen sich alle Meere gleich schnell?
Auch da gibt es Unterschiede. Zum Beispiel, wenn wir uns jetzt das Mittelmeer anschauen, das ist ja nicht so wahnsinnig groß, umgeben von Ländern mit recht hohen Temperaturen, da geht es recht schnell. Was ExpertInnen aber auch überrascht, ist, dass die aktuelle Erhitzung der Meere vor allem im Atlantik und da vor allem im Nordatlantik zu beobachten ist. Das Warum ist halt nicht geklärt.
Du hast jetzt kurz über das Mittelmeer gesprochen. Da haben wir in den vergangenen Jahren ja auch schon darüber berichtet, dass zum Beispiel Quallen häufiger werden. Welche anderen Auswirkungen hat die Erhitzung der Meere auf die Lebewesen dort zum Beispiel?
Also wir wissen, dass Korallen beispielsweise schlecht damit zurechtkommen, wenn die Temperatur steigt und vor allem auch so stark. Das hängt auch mit der Übersäuerung von warmem Wasser zusammen. In warmem Wasser ist auch weniger Sauerstoff gelöst. Also das kann auch für die Tiere, Pflanzen, Mikroorganismen unter Wasser dann zu einer lebensbedrohlichen Situation führen und generell eben zu Stress in den Ökosystemen. Und wenn dann viele Faktoren zusammenkommen oder einfach auch nur die Erhitzung, dann führt das auch dazu, dass Arten natürlich aussterben, dass sie, wenn sie mobil genug sind, wie Fische vielleicht versuchen, in andere Regionen abzuwandern, wo es noch ein bisschen kühler ist. Wobei da auch wieder sich die Frage stellt, wo zum Beispiel Fische hinwandern, wenn es in der Arktis wärmer wird. Also genau, das sind dann ganz komplexe und weitgreifende Folgen für die Ökosysteme.
Und was sind indirekte Auswirkungen dieser Erwärmung, also auch vielleicht für uns Menschen?
Ja, das kann man auch teilweise meteorologisch sehen, dass zum Beispiel bei warmen Gewässern mehr Wasser verdunsten kann und warme Luft kann auch physikalisch mehr Wasser aufnehmen und tragen. Und das kann auch dazu führen, dass sich mehr und größere Regenwolken bilden und die dann vielleicht auch je nach Wetterlage länger über einem bestimmten Gebiet verharren und dass es dadurch auch viel stärkere Niederschläge und dann auch eher Überschwemmungen gibt zum Beispiel.
Zuletzt gab es auch einige Aufregung über Studien, die veröffentlicht wurden, die davor warnten, dass der Golfstrom vor dem Kollaps steht. Kannst du uns vielleicht kurz erklären, was es damit auf sich hat?
Ja, also das geht darum, dass der Golfstrom, der in unsere Richtung zum sogenannten Nordatlantikstrom wird, prinzipiell warmes Wasser nach Europa transportiert und hier für unsere relativ warmen Temperaturen sorgt, auch vor allem in Großbritannien, in Skandinavien. Wie sich der in Zukunft verändert, das lässt sich eher schwierig voraussagen, aber es gibt eben Indizien, diese Studien, die du angesprochen hast, dafür, dass wir uns einem Kollaps dieser Meeresströmung nähern, also dass diese Strömung immer langsamer wird und das vielleicht sogar im Laufe dieses Jahrhunderts eintreten könnte. Das würde in den genannten Regionen, also die britischen Inseln und Skandinavien, für 2 bis 10 Grad niedrigere Temperaturen sorgen. Also auch ein ziemlich großer Effekt. Und das ist ein Risiko und ein möglicher Kipppunkt, die wir im Kontext von Klimaveränderungen auf jeden Fall weiter beobachten und erforschen müssen. Auch der Klimawandel selbst dürfte nämlich dazu beitragen, dass der Nordatlantikstrom immer langsamer wird.
Du hast jetzt eben von diesen Kipppunkten gesprochen. Ganz im Allgemeinen reden wir immer von der Klimaerwärmung, der Klimaerhitzung. Jetzt könnte es durch einen Kollaps des Golfstroms natürlich wesentlich kälter werden. Sind das irgendwie Effekte, die dann gegeneinander arbeiten? Oder wie kann man sich das vorstellen langfristig? Oder gibt es einfach noch keine Szenarien, die das beschreiben?
Das ist sehr schwierig tatsächlich, da dann die Folgen abzusehen, weil das meteorologische System allein schon sehr komplex ist. Also es könnte sein, dass das sich teilweise gegeneinander aufwiegt in den Regionen, aber dass es zum Beispiel im Rest von Europa nicht ganz so große Auswirkungen hat. Es könnte natürlich auch hier dann wieder kälter werden, aber es steht eben das große Fragezeichen immer noch vor uns, ob der Golfstrom tatsächlich sich in den nächsten Jahrzehnten schon so stark abschwächen könnte, dass es so viel kälter wird.
Also jetzt haben wir über das Meer gesprochen, wir haben über den Golfstrom gesprochen und über die Erwärmung. Jetzt gehen wir mal ein bisschen konkret nach Österreich. Wir sind eine große Skination oder sehen uns gern als solche zumindest. Wie sieht es denn da aus? Wie wird die Schneelage in Zukunft sein, wenn wir weiter Skifahren und Snowboarden können?
Also da gibt es auch einige Studien, die sich das angeschaut haben und die davon ausgehen, dass es vor allem in niedrigen Lagen unter 1500 Meter in Zukunft wirklich sehr schwierig wird für Skigebiete. Also da müsste man dann wirklich immens mit künstlichem Schnee arbeiten. Es wird einfach tendenziell wärmer und da werden sich vermutlich eher die Gebiete halten, die weiter oben liegen. Mit natürlichem Schnee, da ist auch zu befürchten, dass die vielleicht noch weiter nach oben wandern auf den Gipfeln und dadurch auch die Flora und Fauna rundherum belasten und die dann auch keine Ausweichmöglichkeiten mehr haben. Die Gletscher gehen extrem stark zurück, das sieht man auch an den Messdaten der letzten Jahre. Da gehen Fachleute auch davon aus, dass die in einigen Jahren gar nicht mehr vorhanden sein werden. Also da sieht man auch die Folgen des Klimawandels sehr stark in Österreich.
Und mehr zum Kollaps des Golfstroms gibt es übrigens in einer Folge unseres Schwester-Podcasts Rätsel der Wissenschaft in einigen Wochen. Aber ihr könnt ihn jetzt schon mal abonnieren, überall wo es Podcasts gibt. Und dort freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns abonniert. Danke Julia Sieger jedenfalls für den Besuch bei Edition Zukunft Klimafragen.
Sehr gerne, danke für die Einladung.
Die nächste Folge Edition Zukunft erscheint in einer Woche. In 2 Wochen gibt es dann wieder eine Folge Edition Zukunft Klimafragen. Wir sind Philipp Bramer
und Nora Laufer.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Seit seiner Gründung ist der Standard kritisch, besonders sich selbst gegenüber.
Guten Tag, mein Name ist Karin Bauer. Und genau deshalb arbeite ich in der Redaktion des Standard, weil ich das so von keinem anderen Medium kenne. Der Standard, der Haltung gewidmet.